Ich begrüße euch alle ganz herzlich in diesem neuen Jahr 2026. Irgendwie geht alles so schnell, plötzlich ist ein neues Jahr da. Ich hoffe, ihr konntet es bereits gut beginnen und seid zuversichtlich für dieses neue Jahr. Das alte Jahr liegt hinter uns. Und ich habe in der Altjahrespredigt vom Pfarrer oder Pastor Wolfgang Wegert aus Hamburg, weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Er hat darüber gesprochen, dass wir das Alte auch wirklich hinter uns lassen sollen. Das ist oft gar nicht so einfach, dass wir das Alte hinter uns lassen. Aber gerade als Kinder Gottes wollen wir das Alte hinter uns lassen. Da gibt es viele Dinge, die uns vielleicht beschäftigen, die uns betrüben, die uns begleiten. Aber wir wollen das, was nicht gut gewesen ist, in die Hand Gottes legen. Sei es, dass wir bei ihm Vergebung bekommen für das, was wir falsch gemacht haben, wo wir gesündigt haben. Aber auch, dass wir Heilung von ihm erfahren dürfen, dort, wo etwas geschehen ist, das uns erschüttert hat. Wir wollen als Kinder Gottes vorangehen. Das, was hinter uns liegt, wirklich vergessen. Auf der anderen Seite auch all das, was im alten Jahr gelungen ist, wollen wir Gott danken dafür und ihm die Ehre geben. Nun liegt also 2026 vor uns. Und ja, es werden ja zum Jahreswechsel und zum Neujahr viele Wünsche ausgeteilt. Man wünscht sich ein gutes neues Jahr, vielfach auch mit Segenswünschen. Und so haben meine Geschwister und ich von unserer Tante aus Amerika, wir haben tatsächlich eine Tante aus Amerika, sie hat uns geschrieben, und ich muss hier anmerken, sie ist leider keine gläubige Frau, aber sie hat uns geschrieben: Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe und Gute und vor allem Zuversicht für unsere Zukunft und für die unserer Kinder und der ganzen Welt. Im Grunde ist die Menschheit gut und meint es gut. Nur wissen sie oft nicht, wie sie das machen können. Ich zumindest hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird als dieses, hat sie also für das neue Jahr gesagt. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, wo nimmt diese Frau diesen Optimismus her? Was gibt ihr die Basis, dass sie diese Hoffnung auf eine bessere Zukunft wirklich haben kann? Ist das nicht eher Wunschdenken? Unverbesserlicher Optimismus? Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie Menschen einfach sagen, ja, ja, wir hoffen, dass es besser kommt. Warum hoffst du das? Warum glaubst du das? Hier kommt nun der Jahresvers, die Jahreslosung zum Tragen, denn sie passt wirklich wunderschön für das neue Jahr. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu, spricht Gott. Gott sagt das. Siehe, ich mache alles neu. Und diese Aussage ist tatsächlich Grund für Zuversicht, Grund für Hoffnung. Und wir müssen das aber trotz allem einordnen. Denn bedeutet das jetzt, dass in diesem Jahr, das vor uns liegt, Gott alles neu machen wird, dass er all unsere Probleme lösen wird, dass er vielleicht auch die Probleme in der ganzen Welt lösen wird? Ist das die Aussage? Und wir wissen es, nein, das kann nicht sein. Gerade wir in der Schweiz haben ja jetzt in dieser Silvesternacht mit Erschüttern wahrnehmen müssen, dass die Probleme weitergehen. In Montana, das ist eine furchtbare Brandkatastrophe. Das ist der Start ins neue Jahr. Und ich habe gelesen, dass eine Beteiligte, die schon die aus einem Kriegsgebiet stammt, aber schon lange in der Schweiz lebt, sagt, es war wie im Krieg. Ganze Elend, diese Zerstörung, diese vielen toten Menschen, die andere zu beklagen und zu betrauern hatten. So startet das neue Jahr. Und hier möchte ich uns wirklich zurufen, wir haben Grund zur Hoffnung, weil der Gott, der gesagt hat, ich mache alles neu, er hat die Kraft, dass er auch in unsere Situation hineinwirken kann, in welcher Situation wir auch sind. Gott hat die Kraft, eine neue Schöpfung zu machen. Er hat die erste Schöpfung schon gemacht und er wird eine neue Schöpfung machen und er hat die Kraft, dass er auch in unser Leben hineinwirkt. Wir wollen nun aber diesen Vers im Kontext lesen, damit wir sehen, worum geht es denn im Detail. Und ich lese nun die ersten 5 Verse aus Offenbarung 21 und ihr seid eingeladen mitzulesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es geht also um die neue Schöpfung, um einen neuen Himmel und eine neue Erde, so wie wir das bereits in der Lesung aus dem Buch Jesaja gehört haben, um Gottes neue Schöpfung, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, das auf die Erde herabkommt. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon diesen Text gelesen habt. Ich habe ihn schon sehr oft gelesen, immer wieder darüber nachgedacht. Aber ich habe mich jetzt in der Vorbereitung wiederum gefragt, besteht die neue Schöpfung darin, dass das neue Jerusalem auf die Erde herunterkommt und dass Himmel und Erde wiederum vereint sind? Ist das die Antwort auf die Frage, wie das alles sein wird? Wie diese neue Schöpfung sein wird? Eines ist klar, das wird ganz deutlich gemacht, dass es hier um die Wiederherstellung aller Dinge geht. Gott wohnt, und ich sage wieder, unter uns Menschen. Gott wird alle Tränen, alles Leid und den Tod beseitigen. Geschwister, das sind Dinge, die waren zu Beginn der Schöpfung da. Zu Beginn der Schöpfung hatten die ersten Menschen, Adam und Eva, einen unmittelbaren Zugang zu Gott. Sie waren vereint. Es gab auch keinen Tod, es gab auch keine Tränen, es gab auch kein Leid. Und all das wird uns jetzt wieder verheißen, indem das neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde kommt und Himmel und Erde wiederum vereint sind. Wir Menschen wieder einen Zugang zur Gegenwart Gottes haben werden. Eine gewaltige Perspektive, die wir haben. Eine wunderschöne Perspektive, die wir haben. Und wir sehen, es ist ein Ausblick auf die zukünftige Vollendung, die auf uns wartet. Und diese Perspektive, das ist die Grundlage für unsere Hoffnung. Deswegen können wir Hoffnung haben, weil Gott uns das vorhersagt. Und die heilige Stadt, das neue Jerusalem, ist wie eine Brücke zwischen der himmlischen geistlichen Welt und uns Christen, die wir heute noch auf dieser Erde leben. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, ob uns allen bewusst ist, dass wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, also auch jetzt, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann ganz besonders, wenn wir dann das Abendmahl feiern und den neuen Bund feiern, ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, dass wir dann mit der Schar aller Gläubigen von allen Zeiten, von der ganzen Welt versammelt sind. Wir sind jetzt versammelt mit allen Gläubigen aus der ganzen Welt zu allen Zeiten. Und das kann ich deswegen behaupten, weil der Schreiber des Hebräerbriefes genau das sagt. Er sagt, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Als Gläubige sind wir bereits zum himmlischen Jerusalem gekommen. Dann geht es weiter und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Diese Stadt, dieses himmlische Jerusalem, von dem wir lesen, dass es auf diese Erde herunterkommt, existiert bereits. Geschwister, und das Gigantische ist, wir sind Teil dieses himmlischen Jerusalems. Wir sind bereits dahin gekommen. Was ist es bereits, was unsere wahre Heimat ist? Und es heißt, Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, wenn jemand in Christus ist, ist er bereits Teil der neuen Schöpfung. Das ist das, was uns Hoffnung gibt, dass die neue Schöpfung nicht eine ferne, theoretische, abstrakte Hoffnung ist, sondern es ist etwas Reelles, das Gott einem Gläubigen durch die Wiedergeburt ins Herz gelegt hat. Was bedeutet es, in Christus zu sein? Das ist ein paulinischer Ausdruck. Das bedeutet, dass wir mit Christus fest verbunden sind. Es heißt einmal verwachsen mit Christus. Alles, was Christus gebührt, seine Stellung im Himmel und so weiter, wir sind mit ihm verwachsen. Und das ist deswegen möglich, weil eben Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Wir die Sündenvergebung bekommen haben durch den Glauben an sein Blut. Wir sind gereinigt, wir sind neu geboren. Das ist das Evangelium. Und Jesus hat das bereits diesem Pharisäer Nikodemus, von dem wir in Johannes 3 lesen, gesagt. Er hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, damit ihr in das Reich Gottes kommen könnt. Komplett verwirrt, was heißt neu geboren werden? Und mit der Entfaltung des Evangeliums im Neuen Testament und in den Briefen und so weiter wissen wir, was damit gemeint ist, nämlich eine geistliche Wiedergeburt, eine neue Schöpfung zu werden in Christus. Und dadurch sind wir Teil des Reiches Gottes, dadurch sind wir Bürger des himmlischen Jerusalems. Ich möchte das wirklich betonen, Geschwister, weil es gibt uns eine andere Perspektive. Es gibt uns eine schöne Perspektive. Also wie gesagt, wir haben einleitend gesprochen von dieser Brandkatastrophe, die uns Angst machen kann, die uns Sorge bereiten kann, die zeigt, wie verletzlich alles ist. Aber wir wollen uns festhalten daran, dass wir im neuen Jerusalem, dass wir Bürger des neuen Jerusalems sind. Wir leben in zwei Welten. Und so heißt in diesem Hebräerbrief, dass die Glaubensvorbilder sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Hier auf der Erde haben wir kein Bürgerrecht. Wir sind Fremde, sagt er. Und dann, zwei Kapitel später, sagt er, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, und das ist das himmlische Jerusalem. Das ist unsere wahre Heimat. Dort haben wir ein Bürgerrecht. Wisst ihr, was heißt das für uns ganz konkret? Ja, wir sind hier nicht wirklich zu Hause und wer die Heimat jemals verlassen musste, der kennt die Sehnsucht nach der Heimat. Das ist was ganz Normales, man sehnt sich nach der Heimat. Genauso sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, sehnen wir uns nach unserer wahren Heimat, nach der Stadt Gottes, die im Himmel bereits existiert. Wir setzen unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen auf diese neue Stadt. Wir wissen, dass das Realität ist. Ja, und es ist sehr wichtig, dass uns bewusst wird, wenn wir diese Perspektive haben, gibt es zwei Extreme. Das eine Extreme ist, dass wir sagen, okay, diese Welt hier geht uns überhaupt nichts mehr an. Wir leben ja bereits im neuen Jerusalem. Das andere Extrem ist, dass wir so sehr im Diesseits verhaftet sind, dass wir das Wahre gar nicht sehen. Das ist eine Spannung, Geschwister. Wir leben in einer Spannung. Und diese Spannung erleben wir immer und immer wieder. Ich habe jetzt auch in diesem Neujahr ein Gebet gelesen, das ein Pastor geschrieben hat im Zusammenhang mit diesem Jahresvers, mit dieser Jahreslosung, und wo er das zum Ausdruck bringt, dass wir wieder weltfremd sein sollen, bedeutet, dass ich sehr wohl auch hier eine Verantwortung habe. Also nicht weltfremd sein, sondern wir haben hier auch eine Verantwortung. Aber die Verantwortung besteht nicht darin, dass wir die Welt retten können. Und es kann passieren, dass wir uns verlieren in Politik, Diakonie, sozialen Engagement, Und all diese Dinge sind wichtig. Das dürfen wir nicht einfach ignorieren. Wir haben eine Verantwortung, aber wir können uns darin verlieren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich teilweise total überfordert von all den Informationen, die ich bekomme. Not dort, Problem dort, Krieg da, Tausende oder ich weiß nicht was, wie viele verhungern dort. Alles gleichzeitig strömt auf uns ein. Wie gehe ich damit um? Und es ist schwierig. Aber eines möchte ich uns zurufen. Wir haben einmal eine primäre Verantwortung dort, wo wir leben, in unserem unmittelbaren Umfeld. Das ist sehr wichtig. Wir haben Eltern, wir haben Geschwister, wir haben Kinder, vielleicht Kindeskinder. Wir haben Menschen um uns herum. Dort haben wir mal eine primäre Verantwortung. Und wie gesagt, die andere Gefahr der Diesseitigkeit kann auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass wir einfach aus diesem Leben herausziehen wollen, was geht, und genießen, solange es möglich ist. Und das ist natürlich eine Torheit, weil diese Welt vergeht und all die Freuden mit dieser Welt. Dieser Pastor drückt es dann in seinem Gebet so aus. Er sagt, die Lage dieser Welt ist anders, als es den Anschein hat. Ja, wie ist denn der Anschein? Der Anschein ist furchtbar. Voller Konflikte, Probleme, Nöte und Sorgen. Das ist der Anschein, den wir wahrnehmen. Aber er sagt in seinem Gebet, die Lage dieser Welt ist anders, als es den Anschein hat. Du, unser Vater, hast die absolute Kontrolle und liebst uns mehr, als wir uns vorstellen können. Wir warten nicht auf ein fernes Himmelreich, sondern dass Jesus wiederkommt und Gott alle Dinge neu machen wird. Deshalb ist das Gebot der Stunde. Glaube statt Angst. Mutige Mission statt um sich selbst drehen. Großzügigkeit statt Horten. Vertrauensvolles Handeln im Reich Gottes statt unsicherem Bangen. Das hat mir gut gefallen. Das ist was Griffiges. Glaube statt Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. So dürfen auch wir mit Jesus die Nöte, Ängste und Sorgen im Glauben überwinden. Und das ist eine Realität. Wir können angesichts von Angst durch den Glauben diese Angst überwinden. Mutige Mission statt um sich selbst drehen, das sind diese Extreme. Ja, es ist wichtig, dass wir nicht aufhören, das Evangelium zu verkündigen. Sowohl in der Mission, also Weltmission, als auch in der Evangelisation, womit ich die Mission, die Heimatmission, dass wir das Evangelium verkündigen in unserer Umgebung. Wir wollen mutig sein darin und nicht aufhören, sondern uns vielmehr Gedanken machen, wie können wir als Baptistengemeinde in unserer Umgebung, hier in Basel und Umgebung, wie können wir die Menschen erreichen? Großzügigkeit statt Horten, sagt er. Auch das ist wichtig, dass wir bereit sind, von unserem Reichtum abzugeben, damit Gelder zur Verfügung sind für das Reich Gottes. Und eben vertrauensvolles Handeln im Reich Gottes statt unsicherem Bangen. Man kann wirklich, wenn man zu sehr auf das Negative schaut, wie gelähmt werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen vertrauensvoll vorangehen. Liebe Geschwister, das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns, dass wir diesen Vers Siehe, ich mache alles neu, dass wir diesen Vers in dieser Form für uns anwenden, weil Gott die Kraft hat, alles neu zu machen. Deswegen kann er auch jetzt, hier und jetzt wirksam sein, mit Kraft. Und wir gehen auf eine Zukunft zu, die wunderbar ist, die schön ist und die im Herzen jetzt schon da ist. Das ist das Wichtige. Sie ist jetzt schon da und ja, es ist auch ein Punkt, wo wir uns auch innerlich prüfen müssen, ist sie wirklich da für mich? Wenn nicht, dann ist es wichtig, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir darüber reden und dass diese Wiedergeburt, der Weg zu dieser Wiedergeburt, die uns verheißen ist, wirklich eröffnet werden kann. Ich möchte noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns Hoffnung schenkst durch dein Wort. Wie schön ist es, dass wir zu Beginn dieses Jahres diesen Vers für uns in Anspruch nehmen dürfen. Du wirst alles neu machen, du wirst es neu machen. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir durch diese Welt gehen. Wir beten dich an dafür und ich bete darum, dass du jeden von uns die Augen öffnest, was das praktisch heißt. Amen.